Bevor ich Sie mitnehme ins Thema, muss ich Ihnen erzählen, was seit letztem Mal geschehen ist. Es ist mir so durch den Kopf gegangen, als wir gerade gesungen haben. Ich war ja Ende September bei Ihnen. Da ging es darum, wie Jesus die Schuld nimmt. Und dazwischen waren wir mit unserer Studentengruppe. Ich gehöre jetzt zum Albrecht-Bengel-Haus. Das sind 120 Studentinnen und Studenten, von denen ganz viele Theologie studieren. Wir hatten unsere Semester-Anfangsfreizeit. Das ist so ein typisch deutsches langes Wort, kurz Rüschte. Und mich hat es wieder richtig bewegt, diese jungen Leute, wenn die miteinander gesungen haben, zum Beispiel beim Abendmahl des Heilig. Also bin vorne gestanden, weil ich mit ausgeteilt habe und dann so über 90 junge Menschen, die mit kräftiger Stimme Gott danken und ihn anbeten, das war schon sehr bewegend. Aber auch am Sonntag habe ich einen ganz bewegenden Gottesdienst erlebt. Ich bin zu Hause auf der Schwäbischen Alb, St. Johann. Und das ist inzwischen eine Verbundkirchengemeinde, also 6 Gotteshäuser und 2,5 Pfarrstellen. Und wir haben an diesem Sonntag 500 Jahre Gesangbuch gefeiert. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, vor 500 Jahren kam das erste Gesangbuch mit 8 Liedern raus. Seitdem ist schon mehr geworden, inzwischen ist schon eine neue Auflage in Planung und da werden 120.000 Lieder durchgesichtet, weil man natürlich auch die Bandbreite so ein bisschen darstellen möchte. Und aus unserer relativ kleinen Gemeinde waren 2 Posaunenchöre, ein Kirchenchor, ein Gospelchor und eine Teenieband da und jeder durfte 2-mal spielen. Können Sie sich vorstellen, es hat ein bisschen gedauert, aber es war schön, weil wir durften auch mitsingen. Und das Schöne war, dass zum Beispiel die Teenie-Band ein neues Lied gesungen hat, in dem der Text von Großer Gott, wir loben dich eingebettet war. Ich habe gedacht, das ist genial, wenn man sehen kann, wie sich der Glaube an Jesus ausdrückt in Liedern und Freude und wie das so durchwandert durch die Jahrhunderte. Zu Besuch ist und war ein Freund aus Albanien, wo mein Mann und ich mal mit OM gearbeitet haben. Und bei ihnen waren wir im März und haben 30 Jahre Kirchengemeinde gefeiert. 30 Jahre. Und jetzt sitzt er da und feiert mit uns 500 Jahre Gesangbuch. Ich weiß nicht, wie viel die Christusgemeinde hier zählt, aber es ist doch schön, wenn man sowas begeht und wenn man sich freut daran, wie einfach der Glaube auch weitergetragen wird und wie viele Menschen ihn loben. Ja, ich dachte, das muss ich mit Ihnen teilen, was gerade auch so schön war, mit Ihnen zu singen, ist immer so ein bisschen ein Ankommen. Das Thema heute knüpft ja an dem, was letztes Mal Thema war. Aber ich werde da nur, wenn, dann mich noch ein bisschen dran erinnern, aber sonst ist das ein was ganz Eigenes. Mein erster Gedanke ist, jetzt muss ich mal gucken, wie das geht. Ich muss, glaube ich, hier unten drauf zeigen, gell? Hier? Nein, das wäre nochmal gut. Habe ich es doch nicht angemacht. Jetzt. Das war die falsche Richtung. So, wenn die Schuld immer wieder auf den Plan tritt, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben in den Nachrichten. Herr Manfred H. hatte ja so richtig Pech. Ihn hat nämlich nach Jahrzehnten seine Schuld eingeholt. Denn eigentlich war seine Akte schon geschreddert. Aber irgendjemand hat die kleinen Teile dieser Papiere in mühsamer Puzzlearbeit zusammengesetzt. Ich dachte, das ist ja spannend. Der Schuld eines anderen auf der Spur und sich dann so reingeben. Und der hatte herausgefunden, dass Manfred H. nach heutigem Recht einen Mord begangen hatte. Er war damals Stasi-Offizier gewesen und da gab es so eine mysteriöse Gestalt, ein Mann, der aus Polen gestammt hat und der unbedingt in den Westen wollte, in Berlin, und mit irgendwelchen Sprengstoff in seinem Gepäck gedroht hat. Er kam dann bis zur Grenze, aber über der Grenze hatte die Stasi beschlossen, diesen Mann unschädlich zu machen, wie man so sagt. Das heißt, Manfred H. hat ihn, sobald er über der Grenze war, erschossen. Sie haben es bestimmt mitbekommen. Jetzt kriegt er 10 Jahre Haft, obwohl er schon über 80 ist. Ich habe gedacht, das ist ja mal ungerecht. Jetzt war die Schuld so lange versteckt, aber sie ist wieder zutage gekommen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn Schuld einfach bleibt und nicht bereinigt werden kann. Aber zunächst mal müssen wir sagen, naja, so ist es eben. wenn wir nach Recht und Gesetz fragen. Denn Recht und Gesetz besteht auf dem Grundsatz, dass Unrecht gesühnt werden muss. Wer vor dem Gesetz eine Schuld trägt, der muss dafür bezahlen. Und sei es eine Geschwindigkeitsüberschreitung mit ein paar Euro oder auch viel, die Fälschung einer Lohnsteuererklärung, wenn man denn erwischt wird, ein Ladendiebstahl oder eben so etwas Heftiges, wie es Manfred H. erlebt hat. Mal beträgt die Sühne nur Geld, manchmal ist es mehr. Bei Jugendlichen, die aus Jux oder Tollerei was haben mitgehen lassen, gibt es vielleicht auch Sozialstunden zu leisten. Andere müssen eben wirklich eine Strafe absitzen, wie wir so sagen. Spannendes Wort. Sitzen, bis sie abgetragen ist. Hinter der Überzeugung, dass Schuld gesühnt werden muss, steht das Wissen, dass Schuld keine Privatsache ist. Es ist nicht egal, ob im Laden was mitläuft, auch wenn es vielleicht gleich nicht jemand auffällt. Und es ist nicht egal, ob ich die Geschwindigkeit überschreite, auch wenn ich mir sage, ich habe ja niemand gefährdet. Aber es ist grundsätzlich etwas, was gegen unsere Gemeinschaft verstößt. Und sobald ich damit rechnen muss, dass ich auch vor einem anderen nicht mehr sicher bin, ist ja klar, muss der Staat eingreifen. Übrigens, so war es ja auch ganz am Anfang, als Mann und Frau geschaffen wurden und sie sich aus dem Gehorsam Gott gegenüber verabschiedet hatten, da haben sie sich ja voreinander zurückgezogen. Eigentlich waren sie ja nicht anders geworden, aber mit dem Bewusstsein, dass es Böses gibt, mussten sie ja auch damit rechnen, dass ihnen jemand anderes etwas zufügt. Man traut dem anderen etwas zu, auch wenn es vielleicht sonst ein gutes Verhältnis ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass Gott auch um unser Tun seine Gebote gespannt hat. Und Helmut Thielicke, ein Professor der Theologie, damals in Hamburg, war übrigens auch in Tübingen zu Werke, der hat einmal gesagt, wo Gottes Gebote nicht mehr gelten, da fangen die Menschen an, einander zu misstrauen. Und deswegen muss da der Staat eingreifen, muss Recht und Gesetz auch ausgeübt werden. Nochmal, sobald in einer Gesellschaft Hab und Gut, Leib und Leben oder auch nur der gute Ruf nicht mehr sicher ist, da bricht etwas in der Gemeinschaft auseinander. Das meine ich damit, wenn ich sage, Schuld ist nie nur Privatsache. Sie hat immer etwas mit Menschen zu tun, mit denen ich zusammen bin. Nur wenn ich weiß, ich bin sicher, ich kann vertrauen, können wir auch zusammenleben. Ohne Vertrauen ziehe ich mich zurück in mein Schneckenhaus, baue meine Sicherheitszone auf und meine Grenzmauern. Und wo eine Mauer schon mal ist, da wächst sie auch immer weiter. Dann redet man nicht mehr miteinander, sondern übereinander. Sie können sich's vorstellen, wie das Miteinander einfach zerbricht daran, dass ich mir nicht mehr sicher bin, was der andere mir tut. Deswegen ist es umgekehrt wichtig, diese Dinge zu bereinigen. Auch das Thema Vergebung hat immer etwas mit Gemeinschaft zu tun. Damit, dass ich Gemeinschaft wiederherstelle. So wie Gott, der die Folgen unserer Sünde auf seinen Sohn geladen hat, das Interesse hatte, wieder Gemeinschaft mit uns zu haben. Schuld bleibt nicht ohne Folgen. Jesus sagt sogar, Schuld macht Menschen gefangen in sich selber. Sie zwingt manchmal zu Reaktionen, die Lage auch verschlimmern. Er spricht den Menschen gegenüber zum Beispiel einmal davon, dass sie zu Knechten der Sünde geworden sind. Sie müssen tun, was die Schuld ihnen sagt und es fordert sie heraus zur Sünde. Oder natürlich bleibt sie nicht ohne Folge, wenn wir an das denken, was Paulus schreibt, dass ihr sollt, der Tod ist letztlich, weil sie uns von Gott trennt. Und auch so gibt es Dinge, die zwischen uns sterben, die nicht mehr möglich sind, weil wir einander schuldig sind und das auch bleiben und immer wieder darüber reden. Deswegen gibt es auch wirklich nur einen einzigen Ausweg aus dem Dilemma, dass wir Schuld sühnen oder eben, dass wir sie loslassen. Sühnen, das ist die Aufgabe dessen, der sie begangen hat. Und vergeben, wegtragen, loslassen, das ist dann die Aufgabe dessen, dem etwas zugefügt worden ist. Unser Wort vergeben heißt tatsächlich in seiner Ursprungsbedeutung wegschenken. Fortgeben, sodass nichts mehr da ist. Und das ist ganz wichtig. Also vergeben heißt wirklich völlig loslassen. Der Satz, ich vergebe dir zwar, aber vergessen kann ich es nicht, der ist ganz schwierig. Vielleicht empfinden wir es so, ich werde gleich nachher noch was dazu sagen, aber wir müssen wissen, dass Vergebung erst dann vollkommen ist, wenn ich wirklich ganz losgelassen habe. Vergeben heißt auslöschen. So wie Jesus auch zu, wie Gott auch zu seinem Volk sagt, gucken Sie, jetzt habe ich hier ein nettes Versöhnungsbild. So wie Gott auch zu seinem Volk sagt, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei Ihnen am Sonntag war. Meine Mutter sagt mir gerade, in Holzgerlingen war Sonnenschein, bei uns auf der Alp war Nebel. War es kalt bis um 4 nachmittags. Dann kamen sie kurz raus, kurz vorm Untergehen wieder und dann war es ein bisschen warm. Aber wir wissen, dass die Sonne, die Kraft der Sonne es ist, die den Nebel auflöst. Und so sagt Gott, geht er mit unserer Schuld um. Er löst sie auf. Er macht, was dunkelrot ist, schneeweiß. Oder ich will deiner Sünde nicht mehr gedenken. Das ist ein ganz starkes Wort, weil es nämlich sagt, dass sich Gott selber des Erinnerns verweigert. Er beschließt, dass er sich nicht mehr erinnern wird. Und wenn das der allmächtige, allwissende Gott über sich selber sagt, dem ja eigentlich nichts verloren geht, dann ist es ein Zeichen dafür, dass sein Entschluss dahinter steht. Und dass er so mit uns umgehen will. Also Sie müssen sich das mal vorstellen. Es gibt ja Dinge, die passieren uns immer wieder. Also mir, ich sage nicht uns, mir. Es tut mir leid und ich entschuldige mich vielleicht bei einer Person, aber ich entschuldige mich vor allem auch bei meinem Herrn, der ich weiß, das ist der Schöpfer dieser Person. Und ich entschuldige mich und bin auch wild entschlossen, es besser zu machen. Und es passiert wieder. Und ich gehe wieder zu Jesus und sage, Herr Jesus, bitte vergib mir das. Ich brauche Kraft, es anders zu tun. Ich entschuldige mich auch bei der Person und es passiert mir wieder. Und ich gehe zu Jesus und sage, es tut mir leid, aber es ist mir schon wieder passiert. Dann wird er sagen, wie bitte, was? Ich weiß nicht. Wovon redest du? Das ist vergessen. Dass Jesus sagt, ich erinnere mich nicht. Wenn ich dir vergeben habe, dann denke ich nicht mehr darüber nach. Und dann sage ich nicht, ja klar, bist ja du, kannst ja nicht anders. Oder warst doch neulich erst da, wird es nicht besser mit dir. Nein, so ist er nicht. Die vollkommene Liebe vergisst. Jetzt sagen Sie, naja, das kann Gott ja sagen und vielleicht auch versprechen, aber können wir das überhaupt selber? Können wir loslassen und vergessen? Ich glaube, es gibt ziemlich gute Argumente dagegen. Zum Beispiel die Frage, ist es nicht ungerecht, wenn ich vergebe? Also ich habe gesagt, Schuld braucht Sühne. Dann heißt ja, nicht mehr an Schuld denken oder Schuld vergessen, das wird nicht ausgeglichen. Und schließlich habe ich was eingesteckt, mir wurde wehgetan, bewusst oder unbewusst, ich bin tief verletzt und jetzt soll ich auch noch sagen, dass es gut ist, das geht doch gar nicht. Also dazu muss man wissen, zum Vergeben gehört, dass ich erstmal ganz genau hinschaue, was geschehen ist. Vergeben heißt nicht so tun, als wäre da nichts Schlimmes passiert. Wer vergibt, kehrt nicht unter den Teppich. Das ist eine falsche Vorstellung. Zur Ehrlichkeit gehört es, dass ich benennen darf, wie es mich verletzt hat. Zur Ehrlichkeit gehört natürlich auch die Frage, was ist mein Anteil? Was habe ich daraus gemacht? Was wurde gesagt? Was habe ich gehört? Zur Ehrlichkeit gehört, dass ich natürlich selber auch andere verletze, ohne es zu merken. Auch ich lebe davon, dass Menschen meine Akten schreddern und mir nichts nachtragen. Also nach zutiefst ehrlicher Prüfung ist die Frage nach der Vergebung erlaubt und sie ist dringlich. Und dann gehört zur Vergebung dazu, dass ich mich entscheide. Ich habe schon gesagt, Vergebung ist eine Entscheidung, ein Akt. Es bedeutet nämlich, dass ich sage, ich verzichte darauf, von dir Sühne oder sonst etwas zu erwarten. Verzeihen haben wir im Deutschen. Verzeihen heißt, ich verzichte auf Strafe. Ich verzichte darauf, dass der andere etwas in die Waagschale legt, um das Gewicht, das er durch sein Versagen reingepackt hat, auszugleichen. Ich sage, es ist im Lot. Ich verzichte darauf, noch mehr einzufordern. Und das passiert oft in Beziehungen, dass wir vielleicht Ereignisse vergessen, die rutschen nach unten, aber in dem Moment, wo was Ähnliches passiert, ist alles wieder da und wir sagen dir, du bist immer so. Du hast mir noch nie gut getan. Ich habe von dir erwartet, dass du das und das tust und du hast mich zutiefst enttäuscht. Alles kommt nach oben, weil es nur verdrängt worden ist. Aber vergeben heißt, ich lasse in diesem Moment, genau in diesem Moment los mit Wissen und Willen. Und ich sage Ihnen, das ist ein Ausdruck einer starken Persönlichkeit. Denn das sagen manche auch. Menschen, die vergeben, die sind doch schwach, die können sich nicht behaupten, die stehen nicht zu dem, was ihnen wirklich wehgetan hat. Nein, wer sich auf den Weg macht mit Willen und Wissen, dass er etwas trägt und loslässt, wenn jemand sich auf den Weg macht, dass Vergebung geschieht und Gemeinschaft wieder entsteht, das ist ein starker Mensch. Er ist stark. Und er ist so stark, dass er Dinge loslassen kann, die ihnen wichtig sind. Vergeben ist das Grundthema der Heiligen Schrift. Also wenn man denkt, dieses Buch mit seinen, ich weiß nicht mehr, 1800 Kapiteln, hat zwei Kapitel am Anfang, wo die Welt noch in Ordnung ist, und zwei Kapitel am Ende, wo sie wieder in Ordnung ist. Und dazwischen ist Gottes lange Geschichte, in der er ringt um seine Menschen und alles möglich macht, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Und wir wissen, was es ihn gekostet hat. Es hat ihn gekostet, seinen Sohn zu geben, dass der sein Leben lässt für uns. Ich habe letztes Mal erklärt, was Versöhnung ist, dass Jesus in unsere Haut schlüpft, dass sich Gott mit dem Menschen und der Mensch sich mit Gott versöhnen kann. Das alles hat es ihn gekostet. Also wenn es uns Mühe macht, dann lasst uns daran denken. Lasst uns daran denken, dass es auch ihn viel, viel Mühe gekostet hat. Sie kennen vermutlich die Geschichte von Corrie ten Boom, der Frau, die im Dritten Reich auch jüdische Familien versteckt hat. Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder solche Bücher gelesen und habe gedacht, was hat unser Land auch in den Niederlanden angerichtet? Ein Land, das überhaupt nicht beteiligt war. Und sie haben jüdische Familien versteckt in der Familie, sind ins Konzentrationslager gekommen, als es aufgeflogen ist. Ihr Vater ist verstorben, ihre Schwester, ihr Cousin wurde erschossen und sie selber kam frei und alles war kaputt und sie war ganz allein. Aber sie hat gemerkt, was diese Schuld der anderen mit ihr macht, wie sie zerstört. Und sie hat beschlossen zu vergeben und sich sogar auf den Weg zu machen in ein völlig zerstörtes Deutschland, um dort den Menschen Vergebung zuzusprechen. Aber dann ist sie so ehrlich in ihrem Bericht, dass sie so eine Begegnung schildert. Weil nämlich bei einer Veranstaltung jemand auf sie zukommt und sie merkt, das ist einer dieser Wachleute, die uns so gedemütigt hat. Und er sagt zu ihr, er wäre Christ geworden und Gott hätte ihm alles vergeben. Und dann schreibt sie so, da ist es so dunkel geworden in meinem Herzen. Und ich habe gedacht, wie kann der das so einfach sagen? Der weiß ja gar nicht, was ich gelitten habe und wie es mir jetzt gerade geht angesichts dieser Person. Und da steht ihr auf einmal das Kreuz von Jesus vor Augen und das gibt ihr Kraft. Nicht der eigene Wille und das Können, aber dieses Kreuz, das sie sagt, wenn Gott das für mich investiert hat, dann möchte ich jetzt auch dieses Ja zu diesem Menschen investieren. Ich weiß, wenn er um Vergebung bittet, tut es ihm leid. Und ich weiß, ich muss ihn freigeben, ich muss mich freigeben, ich muss ihm vergeben. Ich habe hier nochmal zur Erinnerung das Opfer, das Jesus gebracht hat und auch dieses Wort aus 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber, rechnete die Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Er hat's gemacht. Und darauf können wir uns berufen. Trotzdem ist es schwer, und deswegen möchte ich Sie noch mal mitnehmen, auch in ein paar biblische Gedanken, um Ihnen das vielleicht noch mal deutlich zu machen, wie sehr Gott uns entgegenkommt und wie sehr uns das auch helfen kann, selbst Menschen entgegenzukommen und ihnen die Last freizugeben, ihnen Vergebung zuzusprechen. Vielleicht haben Sie spontan gar nicht an diese Bibelstelle gedacht. Das ist ein sehr bekannter Abschnitt des Vaterunser. Aber diese Verquickung hier, die ist ja ganz schön tückisch. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es soll ja Menschen geben, die setzen beim Glaubensbekenntnis mal ein bisschen aus, wenn es um die heilige christliche Kirche geht und Gemeinschaft der Heiligen, dann sagen sie, naja, so gut ist es auch nicht, ich spreche da nachher wieder mit bei der Auferstehung. Da überlege ich mir, ob uns nicht auch da manchmal der Atem stocken sollte. Ist doch ganz schön herausfordernd. Man könnte jetzt ja sagen, okay, alte Sprache ist ja immer gut, im Lateinischen heißt es nämlich damit. Vergib uns unsere Schuld, damit auch wir vergeben. Das wäre cool, oder? Wir könnten einfach sagen, okay, du gibst viel, also kann ich auch. Aber leider hat Jesus nicht Latein, sondern Aramäisch gesprochen. Und da ist es sogar noch stärker. Da heißt es, vergib uns unsere Schuld in dem Maß, in dem wir vergeben haben. Wow. Also nicht Gott geht in Vorleistung, sondern offensichtlich wir. Wir sind gefragt und das ist nicht einfach. Das ist nicht so das Bild, das wir gerne haben. Da in Matthäus gibt es so schöne Bilder von Gott, der uns versorgt, der über Rechte und Ungerechte seine Sonne scheinen lässt und den Regen bringt und so weiter. Viel lieber sind uns doch die Bilder, wo Gott uns mit Güte entgegenkommt und naja, es wäre ja auch fatal, wenn es nicht so wäre und wir leben ja daraus. Aber lassen Sie uns noch mal ganz genau hinsehen. Warum wird Jesus hier so ernst? Warum bindet er die Erhörung einer Bitte im Vaterunser an unsere Bereitschaft? Das ist nämlich die einzige Stelle. Denn nichts anderes drückt er ja hier aus und es geht ja noch weiter. Am Ende dieses Abschnitts heißt es sogar, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses getan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber euch weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Und klarer könnte man es ja nicht sagen. Aber sie werden merken, das ist nicht nur streng und ernst, da steckt ein ganz tiefes, seelsorgerliches Anliegen dahinter. Jesus sagt, ich mache ernst. Der Vater macht ernst. Also bitte macht ihr auch ernst. Denn nur wenn ihr ernst macht, werdet ihr verstehen, wie sehr euch der Vater auch lieb hat. Nur wenn ihr merkt, was es kostet, das loszulassen, nur dann werdet ihr verstehen, was ich für euch getragen habe. Also möglicherweise, was fordert Jesus, wird es deutlicher, wenn wir mal überlegen, worum wir Gott eigentlich bitten können. Im übertragenen Sinne heißt es doch, streich mir meine Schuld. Streich mir meine Schulden, erlasse mir, was ich dir eigentlich zahlen müsste. Jesus erlaubt uns, den Vater um etwas zu bitten, ich glaube, das hatte ich letztes Mal schon gesagt, worum wir keinen anderen Gläubiger auf der Welt bitten würden. Also, wir haben auch ein Haus gebaut und wir haben jetzt sogar noch ein Stückchen Land dazugekauft und wir mussten Kredit aufnehmen. Und wir können nie im Leben nach 10 Jahren zur Bank gehen und sagen, es war jetzt nett, dass ihr uns geholfen habt, aber jetzt ist es okay, oder? Da würden die auf der Bank sagen, das geht überhaupt nicht, weil das Geld, das wir euch anvertraut haben, kommt von anderen. Das gehört ja auch uns nicht. Wir können es doch nicht einfach verschenken. Unmöglich. Wir können euch doch nicht ein Privathaus auf der Schwäbischen Alb finanzieren. Das geht nicht. Also wir können niemanden darum bitten, einfach unsere Schulden zu erlassen, aber den Vater können wir bitten und das ist eigentlich was Gewaltiges. Lösche meine Schuld, streich sie aus. Vielleicht liegt das Problem aber noch tiefer, dass wir sagen, na ja, was mir der andere getan hat, das war ja ordentlich schlimm. Aber ich bin ja eigentlich ein ganz netter Mensch, oder? Was hat Gott mir schon zu streichen? Ja, was hat er denn zu streichen? Vielleicht ist uns das oft gar nicht bewusst, wie wir ganz schlicht im Alltag durch das, was wir sind, Menschen auch berühren und verletzen. Also, wir wissen ja zum Beispiel, dass wir hier in einem sehr reichen Land leben und wir wissen, dass es auf Kosten anderer geht. Und immer wenn ich darüber nachdenke, wie kriege ich das auch reduziert, wird es schwierig. Ich brauche ein Handy. Wer weiß, wer die Mineralien dafür irgendwo aus einem Bergwerk holt, in Afrika, zu welchem Preis. Ich versuche schon auch meine Kleider über einen Online-Shop, schon wieder jemand auf der Straße und da ist Internet in Betrieb, ja, zu kaufen, aber ich weiß auch nicht, wie viel, für welche Kosten die produziert sind. Ich hoffe, dass es nicht so auf Kosten derer geht, die sie produzieren, wie wir manchmal hören. Aber es ist so wenig, was man tun kann. Manchmal sind sogar die schönen Seiten an uns, die einen anderen stören. Wenn wir unterschiedliche Charaktere haben, da reibt es sich. Das merkt man in der Ehe, in der Familie. Da denkt man, ich bin doch cool, ich kann das, ich pack das an und merken gar nicht, dass es den anderen in Frage stellt oder kritisiert, ohne dass man irgendetwas sagt. Sind oft die kleinsten Kleinigkeiten. Und wenn ich mir dann vorstelle, da gäbe es so ein Buch. Ein Buch, in das alles eingetragen ist. Und manchmal merke ich, mein Gewissen schlägt und ich habe den Eindruck, es liest Zeile für Zeile, es blättert Seite für Seite und ich werde immer kleiner und verzagter. Halt, ich würde kleiner und verzagter, wenn ich nicht wüsste, da ist die Erlaubnis, Gott zu bitten, das zu löschen. Wir dürfen dem Vater, ich sage es nochmal, zumuten, was wir keinem anderen Gläubiger dieser Welt zumuten. Wir dürfen ihm zumuten, unsere Schuld zu streichen. Da gibt es keine Mengenangabe und keine Maximalhöhe, wie bei der Brückendurchfahrt, und kein Höchstgewicht und keine Altersangabe. Nichts, keine Begrenzung. Nur die Bitte, tut ihr es doch auch. Bitte tut es auch. Nehmt euch den Vater zum Vorbild, so einfach oder so schwer das auch ist. Offensichtlich haben die Jünger das durchaus verstanden, was für ein Gewicht das hat. Offensichtlich hat sie diese Anweisung auch geschafft. Wir wissen nicht, was der Anlass war. Vermutlich war auch das Miteinander im Zwölferkreis kein Zuckerschlecken. Jedenfalls kommt Petrus eines Tages zu Jesus und sagt, ich versuche es ja so 7-mal, passt es? Und Jesus sagt, das passt noch nicht. 7-mal, 70-mal. Und dann erzählt er diese Geschichte von dem König und seinen Verwaltern, die das nochmal deutlich macht, in welchem Zusammenhang wir über Vergebung nachdenken. Es ist das Beispiel eines Königs, der verschiedene Verwalter über seine Güter hatte. Das war damals auch ein Unrechtssystem, da gab es Großgrundbesitzer. Und einer schuldet seine Pacht, und zwar einen ziemlich hohen Betrag. Wenn man den Betrag, den Jesus hier nennt, umrechnet, dann müsste der Mann 2500 Jahre arbeiten, um überhaupt diesen Betrag zu erwirtschaften. Und das geht ja überhaupt nicht. Das schafft er auch nicht. Und was macht er? Der König sagt, nachdem er ihn bittet, ja, dann streichen wir das durch. Er macht aus der riesen Summe eine schwarze Null. Eigentlich sollte sich der Mann jetzt auch fühlen wie der junge Manager, der von seinem Chef 10 Millionen Dollar anvertraut bekommen hat für ein Projekt und die vernichtet hat. Einfach in den Sand gesetzt. Und er kommt kleinlaut ins Büro seines Chefs und sagt, jetzt werden Sie mich sicher entlassen. Und der Chef sagt, nee, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe gerade 10 Millionen in Ihre Ausbildung investiert. Sie dürfen wieder anfangen. Ja, das macht der König mit seinem Verwalter. Du darfst einfach nochmal anfangen. Ich erlasse dir alles. Er sollte sich leicht und frei fühlen. Und was macht er? Er kommt auf die Straße, trifft seinen Freund, der ihm den Lohn von 100 Tagen schuldet. 2500 Jahre gegen 100 Tage. Und den packt er am Kragen und schüttelt ihn. Und als der sagt, bitte, gib mir Zeit, lässt er ihn in den Schuldturm werfen. Das war damals so, dass Menschen, die nicht bezahlen konnten, in einen Schuldturm kamen, aber bis das Geld abbezahlt war. Aber ich frage mich, wie man Geld abbezahlt, wenn man kein Geld verdient. Es war eigentlich das Ende. Da ist man festgesessen. Der König bekommt es erzählt und sagt, Moment mal, ich habe dir doch vergeben. Ich habe Gnade vor Recht ergehen lassen. Und du pochst jetzt auf dein Recht, also poche ich auch auf mein Recht. Und das Ergebnis ist, dass er eben auch ins Gefängnis wandert. Jesus sagt, überlegt mal, ihr fixiert eure Gedanken auf einen Hunderter, den euch einer schuldig geblieben ist, und ihr fordert Gott auf, euch ein unermessliches Vermögen zu erlassen. Und er sagt, wenn ihr so einfordert von den anderen, wenn ihr unbarmherzig bleibt, landet ihr im Turm der Schuld, im Gefängnis. Umgekehrt hat einmal ein Seelsorger gesagt, wenn du einen Menschen vergibst, lässt du einen Gefangenen frei und dann erkennst du, dass der Gefangene du selber warst. Du sitzt fest. Dich blockiert das, was du trägst, weil es eine Last ist. Es verhindert dein persönliches Wachstum. Es zieht dich immer wieder runter und immer wieder fest und immer wieder zurück an den Punkt, wo es geschehen ist. Merken Sie ein bisschen? Es ist ein seelsorgerlicher Gedanke, der in diesem Gebet steckt, so schwer es ist. Aber Jesus möchte, dass wir frei werden. Frei. Ist Ihnen übrigens schon mal aufgefallen, dass es hier unsere Schuld heißt? Das ist ja immerhin das Gebet, das Jesus formuliert. Da scheint etwas durch von dem, was er doch möglich macht. Er stellt sich unter unsere Schuld. Und er stellt sich auch unter die Schuld des anderen. Er stellt sich unter unsere Schuld von Anfang an. Das ist ein Bild von der Taufe des Johannes, wie er Jesus im Wasser untertaucht. Und man muss sich das mal vorstellen. Jesus kommt da an den Jordan und er weiß, hier predigt sein Cousin die Taufe zur Umkehr. Und wenn Sie das lesen in Matthäus oder Lukas, dann kann man sich das so vorstellen, der Fluss. Und dann kommen Menschen, die wissen, ich möchte rein werden. Wenn Gott jetzt kommt, wenn der Messias jetzt kommt, dann brauche ich das, dass ich gewaschen bin und loslassen kann, was mich belastet. Das ist die eine Schlange. Die andere Schlange sind die beobachten und sagen, ja klar hat es der nötig. der muss sich da anstellen. Klar, gell? Kennen Sie doch, oder? So mit dem Finger drauf zeigen. Und Jesus hätte alles Recht, sich bei denen anzustellen, die das mal beobachten. Cool, dass die Leute umkehren. Klasse, ich komme ja schließlich. Nee, macht Jesus nicht. Er stellt sich bei denen an, die es nötig haben. Bei denen, die sich taufen lassen. Weil sie wissen, ich muss neu werden. Da beginnt es, dass Jesus die Last trägt. Da sagt Johannes ja auch, siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus stellt sich darunter. Er stellt sich darunter, um wegzutragen, um es aus der Welt zu schaffen, um es endgültig zu besiegen. Und wer diese Vergebung in Anspruch nimmt, der muss auch. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Wir können doch Gott nicht um etwas bitten, was wir unterlassen. Wenn uns Jesus so zu beten gelehrt hat, dürfen wir das nicht als einen Vorschlag auffassen. Jesus gebietet es uns, so und nicht anders zu beten, wohlgemerkt. Er kann es, weil er sagt, ich tue es doch, bitte, schau, ich tue es. Vergib uns unsere Schuld, wie wir den Menschen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Damit ist nicht gesagt, dass es eine einfache Sache ist. Es gibt manche Gebote, die schwierig sind. Mark Twain hat ja gesagt, ihm machen nicht die Stellen in der Bibel Bauchschmerzen, die er nicht versteht, sondern die, die er versteht, sehr gut versteht. Manches wiegt unendlich schwer. Und bei manchem haben wir den Eindruck, das tut immer wieder weh. Vielleicht haben Sie ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass es mit dem Willen zur Vergebung gar nicht getan ist. Oft löst dieser Entschluss ja nochmal einen ganz, ganz langen Prozess aus. Jemand, der in der früheren DDR durch die Stasi viel erlitten hatte und sich nach der Wende mal in den Akten umgeschaut hat, die eben noch nicht geschreddert waren, der hat gesagt, Vergebung ist ein Entschluss. Aber Versöhnung ist eine lange Reise, die aus ganz vielen kleinen Schritten besteht. Vergebung ist eben nicht Schwamm drüber oder war nicht so schlimm. Nein, es war schlimm. Das wäre falsch zu sagen, es tut nicht weh. Aber es heißt eben auch, dass ich für mich, für meine Freiheit und für meine Heilung diesen Weg gehe. Vielleicht auch mit Hilfe, ganz sicher mit Hilfe, mit Unterstützung, mit Gebetsbegleitung. Und dann, wenn es Zeit ist, wenn ich selber merke, jetzt bin ich stark genug, um zu sagen, jetzt ist Schluss. Ich habe das mal selbst mit einem Gedanken gemacht, der mich immer wieder überfallen hat. Bügeln ist bei mir sowas Gefährliches. Vielleicht haben Sie andere gefährliche Situationen, aber wenn so das Bügeleisen über die Hemden geht, dann geht mir so viel durch den Kopf und dann kann ich mich so richtig reinsteigern in Streitgespräche mit irgendjemand. Dann sagt er was, was er gesagt hat und ich antworte und dann kommt was zurück und dann denke ich mir irgendwelche Erklärungen aus oder irgendwelche, was weiß ich. Ja, jedenfalls ist es kein guter Moment. Und einmal, da hatten wir noch einen Hund, habe ich auch gebügelt gehabt und ich war so richtig schlecht gelaunt und so sauer auf eine bestimmte Person. Und dann habe ich diese Runde gedreht mit unserem Hund und irgendwann bin ich stehen geblieben und habe gesagt, jetzt ist aber Feierabend. Jetzt ist Schluss. Jetzt denke ich nicht mehr darüber nach. Ich will es nicht, weil es mir nicht gut tut. Und dieser Entschluss hat wirklich geholfen. Wenn die Gedanken beim nächsten Hemd wieder hochgekommen sind, habe ich mich an diesen Entschluss erinnert. Ich habe gesagt, Maike, du wolltest nicht. Jetzt hör auf damit. Also man hat da schon auch eine gewisse Verantwortung für sich selber. Und wir haben ja die Liebe von Jesus und wir haben den Heiligen Geist, wir haben seine Kraft und wir dürfen uns eins ums andere Mal daran erinnern, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, dass es uns geschenkt hat und dass es für ihn hohe Kosten waren. Ich möchte Ihnen nur einen Vers zeigen im Johannesevangelium. Das steht ganz am Anfang der Passionsgeschichte. Da kommen dann noch die Abschiedsreden und so. Das dauert dann noch ein bisschen, bis er dann vor Pilatus steht in Kapitel 18. Aber schon da heißt es, er liebte sie bis zum Ende. Und da steht im Griechischen ein Wort, telos. Das heißt auch Ziel. Jesus liebt uns, weil er mit uns ans Ziel kommen will. Und sein Ziel mit uns ist unser Heil. Und dazu, wie gesagt, hat er ganz viel gegeben, hat getragen, um wegzutragen, hat auf sich genommen, um es aus der Welt zu schaffen. Er hat keine Kosten gescheut im Wissen, die Last der anderen wird ja nicht leichter, wenn wir sie festhalten. Im Gegenteil, sie zieht uns immer wieder runter. Sie tut uns immer wieder weh. Deswegen lassen Sie uns die Barmherzigkeit wählen und die Barmherzigkeit von Jesus in Anspruch nehmen. Noch einmal, Gottes Vergebung glauben heißt auch aufs ihr Leben. Jesus möchte uns davor bewahren, dass wir Menschen mit zwei Gesichtern werden. Wir sollen ganz sein. An diesem Beispiel, wo Jesus sagt, wenn du auf den Altar was opferst und merkst, du hast Streit mit jemandem, dann geh lieber hin und versöhn dich. Das Opfer ist dann gar nicht wichtig. Es ist wichtiger, dass du dich versöhnst. Wenn du Streit mit jemand hast, wenn jemand was von dir fordert, dann bring es in Ordnung, bevor es zu spät ist. Mach es sofort, schaff reinen Tisch. Jesus möchte, dass wir uns nicht mit dem einen Gesicht Gott zuwenden, weich und barmherzig und liebevoll, und mit dem anderen Gesicht den Menschen begegnen, hart und unnachgiebig, dem Wissen, was sie uns angetan haben. Auch das sagt Jesus mit dem Bild ganz klar. Es könnte sein, ihr steht sogar in Gottes Gegenwart. Ihr seid bereit, ihm ein Opfer zu bringen. Und dann merkt ihr, dass ihr eigentlich ein viel größeres und wichtigeres Opfer genau jetzt an der Reihe. Denn es kann doch nicht sein, dass ich vor Gott stehe, vielleicht auch bei einer Abendmahlsfeier, und eine gute Miene zum frommen Spiel mache, wenn es nicht praktisch wird. Dann unterscheidet mich nichts von Menschen, die keine Vergebung kennen, die nichts von Versöhnung wissen. Dann werde ich nicht glücklich. Und Gottes Barmherzigkeit versickert in meinem nimmersatten, ich-bezogenen Herzen und fließt nicht weiter. Gottes Vergeben darf, kann ich glauben, und es darf auch Auswirkungen haben. Weiß ich denn, was Versöhnung bewegt, wenn mir die Anschauung fehlt? Weiß ich denn, was Versöhnung gekostet hat, wenn es mich nicht auch etwas kostet? Denken Sie, Gott bietet den Menschen Versöhnung an und sie lehnen es ab. Sie treffen ihn immer wieder. Wie muss es ihn schmerzen, wenn Menschen sich abwenden und seine ausgestreckte Hand nicht nehmen? Aber das nimmt er in Kauf. Er geht den ersten Schritt. Und ich verstehe Gottes Versöhnung immer besser, je mehr ich darum ringe, sie auch in meinem Leben zu üben. Wenn ich weiß, wie das ist, Sie kennen ja vielleicht das Lied, so ist Versöhnung wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, wie der Frühling, wie der Morgen, das Glück, ein Lied, ein Kuss. Jesus möchte uns davor bewahren, dass wir zerrissen sind, dass wir in dem Leben mit Gott etwas anderes erleben als in unserem Alltag. Deswegen soll die Gemeinschaft mit Gott sich auswirken für jeden neuen Tag. Ich glaube nämlich nur im Alltag. Verstehen wir es in der Tiefe und in der Breite und in der Kraft, was es heißt, aus Gottes Vergebung auch zu leben. Im Miteinander einer Gemeinde ist es natürlich auch wichtig, gell? Dass man gut miteinander unterwegs ist. Wir sind ja heute geneigt, geistliches Wachstum eher so persönlich zu sehen, ganz individuell. Wir hatten heute im Bengelhaus Theo Talk, so nennt sich das, Neudeutsch. Das heißt, da gibt es eine Frage und zwei Studenten geben dazu Inputs und dann wird diskutiert. Und es ging heute darum, was der Livestream mit einem Gottesdienst macht. ist es ein Gottesdienst, wenn wir zu Hause sitzen und Livestream hören? Wir haben ja keine Gemeinschaft. Und hat einer gesagt, ja, ich finde das schon cool, wenn ich so durchs Internet gehe und ich höre da eine Predigt und dort eine Predigt. Ich habe schon jahrelang die Gemeinde gehört. Und dann haben wir gesagt, es ist schon ein Unterschied, ob du dir selber was holst oder ob du mit anderen Gottes Wort hörst und auch lebst. Wir sind versucht, individuell zu fragen, was tut meinem Glauben gut, aber das ist gar kein neutestamentliches Prinzip. Ich hatte mal den Auftrag, eine Predigt zu halten zum Thema, wie ich im Glauben wachse. Da schreibt der Paulus nichts drüber. Er schreibt drüber, wie wir im Glauben wachsen. Das ist ganz spannend. Es kommt nur einmal Einzelpersonen aus der Gemeinde vor im Hebräerbrief, aber da heißt es, sie sollen die Versammlungen nicht verlassen, wie es einige tun. Also es ist ein ganz starkes Wir. Und deswegen schreibt Paulus auch in seinem Epheserbrief, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem, der der Leib ist. Zum Haupt hin, zu Christus. Von ihm wird der Leib zusammengefügt und zusammengehalten und das nährt und kräftigt den Leib und damit auch jeden Einzelnen. Und ich muss sagen, da gäbe es viel zu erzählen, auch von Gemeinden, die zerstritten sind an einem Ort, da bietet dann der eine dieses Programm an und der andere dasselbe, eben zu einer anderen Zeit. Das ist kein Wachsen. Leib Christi gehört zusammen. Leib Christi heißt zusammenwachsen, heißt eben auch, sich zu versöhnen und vielleicht auch nach außen zu zeigen, was es bedeutet, dass wir einander auch aushalten und miteinander gut umgehen. Ich habe dieser Tage ganz bewegende Zeugnisse gehört von Menschen aus dem Sudan, die durch den Jesus-Film zum Glauben gekommen sind. Und wissen Sie, was ihnen imponiert hat? Es war die Bergpredigt und der Auftrag, die Feinde zu lieben. Das hat bei ihnen geklickt. Da haben sie gemerkt, dass es in dem Glauben der Christen um eine neue Welt geht. Um eine heile Welt, wo wir nicht auseinanderdriften und nicht einander bekämpfen, sondern wo wir versuchen, einander zu verstehen und zusammenzukommen. Und wo die Schuld des anderen nicht immer wieder zwischen uns steht und die Gemeinschaft zerstört. Wir wünschten uns vielleicht Frieden im Nahen Osten und auch in der Ukraine, natürlich klar, überall. Aber ich glaube, er dürfte durchaus mal anfangen bei uns, in unserem Miteinander. Da kann Versöhnung beginnen. Das Land Ruanda in Afrika, das hat auch eine ganz schlimme Zeit erlebt. Da waren zwei Stämme, die sich bekämpft haben und damals kamen 1 Million Menschen ums Leben. Und Sie können sich vorstellen, 1 Million Menschen, das heißt 1 Million Menschen, die einen Hass in sich tragen, die was verloren haben, die darauf brennen, dass es wieder gut gemacht wird oder gesühnt wird. Hass, der wieder zerstört. Und damals hat sich die Kirche in Ruanda gesagt, oder überlegt, welche Rolle sie spielen soll. Was ist ihre Aufgabe jetzt? Und sie haben gesagt, unsere Aufgabe ist es, zur Vergebung und Versöhnung einzuladen. Und noch heute sind Menschen, Christen unterwegs, in den Dörfern jetzt vor allem, in den zerstreuten Landstrichen und laden ein, das aufzuarbeiten. Neu miteinander anzufangen, dass man auch wieder nebeneinander wohnen kann. Vielleicht am Anfang mit Abstand, aber dann immer, immer verlässlicher und dass mit der Zeit auch eine neue Generation heranwächst, wo man sich nicht mehr unterscheidet als Hutu und Tutsi. Und tatsächlich sagt man im Nachbarland Burundi, in Ruanda gibt es 3 Stämme, die Tutsi, die Hutu und die Christen. Und wenn wir nicht werden wie die Christen, dann werden wir nicht überleben. Ja, starkes erkannt, gell? Dass Versöhnung Leben bedeutet, dass Vergebung Gemeinschaft bedeutet und dass Gemeinschaft bedeutet, dass ich leben kann. Ich finde es bewegend, wenn ein Volk, ein Land solche Wege geht und wenn die Kirche, die Christen dort bereit sind, sich dafür einzusetzen. Aber Aber jetzt sind wir dran. Bei uns, im Kleinen, vielleicht gerade in dem Kleinen, das uns plagt und das wir schon lange mit uns tragen. Lassen Sie uns dran denken, dass Jesus uns lieb hat. Oh ja, hier ist der Bischof aus Rwanda. Den hatte ich da noch. Lassen Sie uns daran denken, dass Jesus unser Bestes im Sinn hat. Und auch wenn er uns herausfordert, möchte er, dass wir heil werden. Möchte er, dass wir Ganze sind, nicht zwei Gesichter tragen. Und dass wir frei werden, nicht im Gefängnis der Bitterkeit sitzen bleiben. Ich würde noch ein Gebet sprechen und dann wäre Zeit für Fragen. Ja? Himmlischer Vater, und du weißt, wie schwer das auch ist, mit dem umzugehen, was wir von Menschen erlitten haben, was wir mit uns tragen, vielleicht schon ganz lange. Vieles scheint unmöglich zu sein und es tut auch immer wieder weh, wenn es an die Oberfläche kommt und es ist so leicht gesagt und so leicht gewollt. Aber ich bitte dich um Kraft. Du bist der Heiland. Du bist der, der uns berühren möchte, der uns frei sehen möchte, erleichtert und auch gestärkt in dir. Und so leite uns. Führ uns zusammen auch als Gemeinschaft, dass wir einander ermutigen, auf diesem Weg zu gehen, Dinge auszusprechen, füreinander zu beten und dann auch dir hinzulegen und loszulassen. Geh mit jedem Einzelnen, jeder Einzelnen an diesem Abend auch. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass du nichts überspielst und dass wir auch vor dir nichts verschweigen müssen. Aber danke, dass du auch eine feine, eine heile, eine helle Zukunft hast. Gib uns den Mut, uns von dir begleiten zu lassen auf einem neuen Weg. Amen.